Schönen guten Abend, verehrtes Publikum. Herzlich willkommen bei uns im ORF Landesfunkhaus. Mein Name ist Georg Fabian, ich bin hier Redakteur und ich darf Sie heute im Namen des ORF begrüßen. Wie Sie wissen, sind wir heute Gastgeber für das Vorarlberger Kinderdorf mit ihrer tollen Reihe Wertvolle Kinder. Und Sie wissen auch, es geht heute um ein sehr spannendes Thema, Kinder gegen Rassismus stärken. Das Vorarlberger Kinderdorf hat heute dazu die Autorin Olaolu Facembola eingeladen und wir dürfen Sie schon einmal mit einem herzlichen Applaus bei uns begrüßen. Bevor ich Ihnen Frau Facembola, die so viel Energie schon mitgebracht hat und so viel Schwung noch näher vorstellen darf, ein paar kurze organisatorische Sachen und ich möchte einen kleinen inhaltlichen Input auch geben. Organisatorisch ganz wichtig, bitte schalten Sie doch Ihre Handys auf lautlos, damit wir Frau Facembola dann in Ruhe bei Ihrem Vortrag zuhören können. Als zeitlichen Rahmen haben wir uns gesetzt 22 Uhr. Sie wissen ja, nach dem Vortrag besteht für Sie immer die Möglichkeit, Fragen an unsere Referentin zu stellen, mit ihr ins Gespräch zu kommen, mit ihr zu diskutieren. Inhaltlich möchte ich aber mit einem waschechten Weltmeister beginnen. 1998 Fußballweltmeister für Frankreich, in Frankreich, Lilian Thuram. Wer nicht alle kennen, ein toller Innenverteidiger. Lilian Thuram ist in einem französischen Überseegebiet, einem Département d'Outre-mer, wie das so heißt, geboren auf Guadeloupe, auf den französischen Antillen in der Karibik. Er ist dort zur Schule gegangen, aufgewachsen und im Alter von 9 Jahren ist seine Familie dann in den Großraum von Paris gezogen. Und der Schulwechsel brachte gleich etwas mit, was Lilian Thuram ja, verblüfft, erschrocken und getroffen hat. Er ist von seinen Schulkolleginnen und Schulkollegen als dreckiger Schwarzer beschimpft worden. Und das war für ihn etwas ganz Neues und auch ganz Fremdes, denn er hat in diesen Kategorien gar nicht gedacht. Er hat dieses Schwarz-Weiß-Denken gar nicht gehabt und erst in Paris, hat er später gesagt, ist ihm bewusst geworden, dass er als Schwarzer überhaupt negativ gesehen wird. Er ist daraufhin zu seiner Mutter gegangen und hat gesagt, du Mama, ich verstehe das nicht, in der Schule werde ich als dreckiger Schwarzer beschimpft, warum ist das so? Und seine Mutter hat gesagt, weißt du Schatz, die Menschen sind einfach rassistisch, das ist so und das wird sich auch nicht ändern. Mit dieser sehr natürlich unbefriedigenden Antwort ist Lilian Thuram nicht alleine geblieben. Er hat sich Rat gesucht bei einem Telefon. Der 9-jährige Lilian ruft den Frank an und sagt, du Frank, darf ich dich mal was fragen? Ja klar. Frank, ich bin doch schwarz, oder? Ja klar. Und wenn ich schwarz bin, was bist dann du? Ja, ich bin normal. Ich bin normal, war die Antwort von Frank. Und diese Antwort hat Lilian Thuram sehr lange beschäftigt, fast ein Leben lang. Und als er seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat, als Fußballprofi aufgehört hat, hat er begonnen, sich sehr gegen Rassismus stark zu machen. Er hat ein Buch geschrieben, La Pensée Blanche, das weiße Denken, wo es genau darum geht, aufzuzeigen, wie Weiße denken, dass sie denken, sie seien die Norm und sie könnten allen anderen ihr Denken, ihre Lebensweise aufstempeln und aufdrücken. Dieses weiße Denken kennt vermutlich auch unsere heutige Referentin nur allzu gut, hat leidige Erfahrungen damit gemacht. Und ich darf sie Ihnen jetzt vorstellen. Olaolu Facembola ist Kulturwissenschaftlerin. Sie kommt aus Berlin, beziehungsweise aus Stuttgart, wie sie mir vorher erklärt hat. Also sie kennt den Raum hier sehr gut. Sie ist Mutter einer Tochter. Und 2018 hat sie ein ganz interessantes Projekt ins Leben gerufen. Es ist hier auf der Leinwand schon eingeblendet, eine Online-Plattform namens Tebalu. Mit einer Partnerin hat sie das ins Leben gerufen und man findet darauf, ich empfehle Ihnen, schauen Sie darauf, es ist sehr spannend und man findet tolle Sachen, nämlich vor allem viele, viele interessante Bücher für Kinder, aber nicht nur für Kinder. Man findet Spielsachen, man findet Hautfarben in diversen Spektren, in Wachsfarben genauso wie in Filzstiften. Es sind Dinge, die auf Diversität achten und Dinge, wo man das Thema Rassismus gut ansprechen kann. Es sind nicht nur Kinderbücher, es sind auch die Bücher, die Frau Facembola mit ihrer Kollegin geschrieben hat. Ich darf eins herzeigen. Gib mir mal die Hautfarbe, mit Kindern über Rassismus sprechen. Das ist genau heute auch unser Vortragsthema. Schauen Sie sich es vielleicht nachher noch genauer an. Frau Facimpola hat ein paar Exemplare mitgebracht. Allein das Titelbild ist ein wahrer Augenöffner. Da sitzen zwei Mädchen, sehr vertieft in ihre Zeichnungen. Und das weiße Mädchen bittet eben ihre Freundin, du gib mir mal die Hautfarbe. Und das Mädchen of Color reicht einen braunen Stift hinüber. Es ist nicht das einzige Buch. Mittlerweile ist ein zweites erschienen, liegt auch hier mit Kindern über Diskriminierungen sprechen, auch mit ihrer Kollegin Debogo Niminde Dunadenga herausgebracht. Da ist sozusagen das Spektrum noch weiter gefasst. Es geht auch um Diskriminierungen von Menschen mit Behinderungen, von Andersgläubigen. Ist erarbeitet worden mit diversen Expertinnen und Experten, unter anderem Raoul Krauthausen, der auch hier in diesem Haus schon gesprochen hat, der sich sehr stark macht für Menschen mit Behinderungen. Ola Ola Facimpola gibt auch Workshops zum Thema Antirassismus, Antirassismus-Trainings im Kindergarten, aber auch mit Erwachsenen. Sie spricht also aus der Praxis. Das wird sie auch heute tun und jetzt tun. Und wir freuen uns jetzt sehr auf ihren Vortrag.
Vielen Dank für die tolle Vorstellung. Ich danke euch, dass ihr hier seid und euch in diesen Zeiten für dieses Thema stark macht, Interesse zeigt, da seid. Und damit ihr ein bisschen beschäftigt seid, möchte ich das Buch doch gerne mal durchreichen. Ich habe ein paar Exemplare mitgebracht für Interessierte, könnt ihr dann auch erwerben. Aber jetzt möchte ich natürlich eure Aufmerksamkeit. Ein kleiner Spoiler, ich werde euch natürlich jetzt nicht 2 Stunden lang voll labern, sondern angedacht ist etwa 1 Stunde und dann gibt es die Möglichkeit, wie gesagt, dass wir auch in Gespräch miteinander kommen. Und ja, vieles wurde gerade gesagt. Ich komme eigentlich von Süddeutschland, bin wie so viele in Deutschland in Berlin hängen geblieben. Ich wollte Kulturwissenschaften studieren. Stuttgart ist nicht so die Stadt für Kulturwissenschaften, Ingenieurwesen eher. Berlin ist aber die Stadt der Kultur. Da bin ich hingegangen, habe mich viel schon immer auch akademisch mit den Themen Zugehörigkeit, Identität, Zugehörigkeit zur deutschen Identität als nicht weiße Person, geht das? War, als ich mit dem Studium anfange, noch nicht letztendlich geklärt. Wir haben Tebalu gegründet. Uns war total wichtig, als Kinder, die wir in Deutschland, also ich bin in Stuttgart geboren, in Deutschland aufgewachsen und habe mich viel, also war eine typische Leseratte, habe gerne und viel gelesen und habe Kinderbücher gelesen, Kinderklassiker, habe einige Bücher nicht so gerne gemocht, aber erstmal nicht hinterfragt, was ich da lese und wer in diesen Büchern zu den Helden- und Heldinnenfiguren gehörte. Viele Jahre später, inzwischen ist die Welt digital geworden und damit oute ich mich als eine in den 80er Jahren geborene analoge Person, hat sich sehr viel verändert, aber uns ist aufgefallen, leider zu wenig in den Buchhandlungen, in den Spielzeuggeschäften und so weiter. Ich bin bilingual, Deutsch-Englisch, mein Kind, das mittlerweile geboren war, auch. Das heißt, immer wenn ich in London war, Familie besuchte, kam ich mit Bücherkoffern zurück. Voller Bücher, weil dort sah ich die Bücher, in denen schwarze Kinder eine Rolle spielten. Und zwar nicht entlang von, Migrationsthema, Asylthema, neu in der Klasse als schwarze Person-Thema, sondern als ganz normale Personen, innerhalb der Geschichte, als Protagonisten innerhalb der Geschichte und entlang von Themen wie Streit mit der besten Freundin, nervige Eltern oder ich möchte ein Töpfchentraining jetzt vollbringen, weil ich möchte trocken werden. Und ich dachte, wow, ich bin auch ein Kind oder eine Person, die im Zeitalter von Obamas Yes, We Can aufgewachsen ist oder gelebt hat und entsprechend dachten wir, diese Bücher gibt es ja auch deutschsprachig. Uns ist total wichtig, nicht nur zu sehen, es gibt englischsprachige Bücher, in denen Kinder of Color, Kinder mit Behinderung eine andere Rolle spielen als die Person, die erklärt, warum anders zu sein von der Norm, sogenannten Norm, erklärt werden muss, sondern indem sie einfache Helden und Heldinnenfiguren ihrer Bücher sein dürfen. Und so haben wir sozusagen Tebalu gegründet, um darauf hinzuweisen, auch in Deutschland ist es mittlerweile möglich, diese Materialien zu finden. Uns ist es total wichtig, dass alle Kinder sich als Helden und Heldinnen in ihren Geschichten, in ihren Fantasiewelten identifizieren können. Und entsprechend kuratieren wir jetzt eine Plattform, in der wir diese Materialien finden. Der Shop hat nicht gereicht. Wir mussten dann eben auch darüber sprechen, weil wir reden ja von 2018, 2019 vor allem. Für viele Pädagoginnen, mit denen wir gearbeitet haben, war das immer noch so, ja, wir verstehen schon, was ihr tut und ist total wichtig. Und vor allem ist es auch wichtig für Kinder, die sind wie ihr. Und wir dachten so, es ist nicht nur wichtig für Kinder, die sind wie wir, es ist für alle Kinder wichtig, weil gerade in Bildungseinrichtungen trifft sich ja ein Querschnitt dieser Bevölkerung. Die müssen ja verstehen, warum sind wir hier, wer sind wir eigentlich, und sie sollten sich nicht erklären müssen. Ich möchte nicht erklären, warum ich so aussehe, wie ich aussehe, was Kinder auch nicht können. Sie sind, wer sie sind. Und entsprechend sollte es ja Materialien geben, in denen sie selbstverständlich existieren und alle Kinder das eben erfahren und erlernen. Und so entstand eben unter anderem diese Bücher, aber eben auch Kinderbücher, die wir gemacht haben, und Übersetzungen und so weiter. Und so fing es eben auch an, dass wir mehr und mehr zu diesen Büchern sprachen und uns mit diesem Thema auch für Pädagoginnen sprechen. So, kurze Einführung, worüber wollen wir heute sprechen? Als allererstes ist es wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die eben nicht alle gleich behandelt, in der wir alle unterschiedliche, ja, Vorteile und Nachteile erleben, entlang von Privilegien und Marginalisierung. Und um das eben zu verstehen, müssen wir einen Schritt zurückgehen und erklären, woher haben wir das Wissen, was wir eigentlich haben? Wer sind wir eigentlich? Haben wir das wirklich verstanden? Und wissen wir eigentlich, was wir so in uns tragen an Wissen, das vor allem auch aus unserer eigenen Kindheit kommt? Wir werden über die Mythen über Rassismus sprechen, die wir auch in dem Buch aufgegriffen haben. Und was es eben tut, gerade für Kinder, wenn sie eben nicht mit Diversität in ihrem Umfeld konfrontiert werden, was für Auswirkungen diese Erfahrung mit ihnen hat. Und dann wollen wir dann am Ende nochmal zu dem Ausgangslage zurückkommen. Was tun wir eigentlich, wenn etwas Rassistisches passiert? Also wie könnten wir darüber sprechen mit Kindern? Und überlegen, was könnten die ersten Schritte sein, die wir gehen, und damit eben auch das Gespräch mit euch eröffnen. So, oder also immer wieder, wenn wir mit Pädagoginnen sprechen, kommt es zu verschiedenen rassistischen Handlungen, Sprachhandlungen, Tätigkeiten und so weiter. Aufgrund der Hautfarbe, Haare, des Hijabs, was vielleicht eine Mutter trägt und so weiter. Meistens werden wir auch damit konfrontiert, dass sehr viele Emotionen im Raum sind, also Verletzungen, auch Entsetzen von den Eltern, die natürlich glaubhaft uns klar machen, also wir sind das gar nicht. Also das sind nicht die Werte, die wir leben, und das ist nicht das, was wir eigentlich unseren Kindern mitgeben. Und wir sind tatsächlich sehr entsetzt darüber, dass dieses Kind diese und jene Äußerung getätigt hat. Ich kann gleich mal spoilern, es gibt keine Patentlösung für einen solchen Moment. Also was wir sagen ist, erstmal ist das passiert. Und es wäre so viel leichter, über Rassismus zu sprechen, wenn nicht gerade ein Vorfall passiert wäre. Weil sobald die Vorfälle passieren, ist eigentlich schon ganz viel Emotion im Raum. Und das zu navigieren, ist eben auch, hat einen kritischen Moment, in der eben auch ganz viel schief gehen kann. Und in der auch ganz viele Blockaden eben existieren. Was sollten wir tun? Deswegen, wir gehen zurück und überlegen uns, in welcher Zeit leben wir denn eigentlich gerade? Ich würde das als eine Zeit der multiplen Krisen umschreiben. Ganz häufig wird ja gesagt, okay, Rassismus existiert, oder bei uns in Berlin war dann letztes Jahr in Deutschland auch ein Riesenvorfall vor den Bundestagswahlen und verschiedenen Landtagswahlen. Sehr viele Jugendliche haben sehr viel rassistische Popkultur gerade genossen. Das heißt, auf Sylt rassistische Lieder gesungen oder Hakenkreuze zu zeichnen, ist gerade wohl ein TikTok-Trend und so weiter. Viele fragen sich, woher kommt das denn? Wie kann das denn eigentlich sein? Wir selber wissen ja, in welchen politischen Gegenwart wir leben. Deutschland und Österreich ist ja da sehr ähnlich. Just in dem Moment, als ich herfuhr, hatten wir gerade die Koalitionspräsentation oder einer zukünftigen Koalition, in der jetzt eben auch gesehen werden muss, wie kann diese neue Regierung aussehen, um eben auch dem Zuwachs der rechtsextremen Partei eben ja einzudämmen und hoffentlich auch zurückzudrängen. Das heißt, wir müssen ganz viele Fragen klären. Wer sind wir? Wie gehen wir mit dieser Gesellschaft um? Was wissen wir über Rassismus? Wie können wir dagegen steuern? Und auch zu unterscheiden zwischen nicht rassistisch sein. Viele Menschen würden sagen, klar, ich bin auf jeden Fall nicht rassistisch. Was heißt das denn, nicht rassistisch oder antirassistisch zu sein? Nicht rassistisch in dem Fall ist, ich bin natürlich nicht für Rassismus, ich tue aber auch nichts aktiv dagegen. Ich finde es auch nicht gut. Für mich sind alle Menschen gleich. Ich behandle sie alle gleich, ignoriere aber, dass vielleicht wir in einer Gegenwart leben, in der Menschen eben nicht gleich behandelt werden, unterschiedliche Rechte haben. Demgegenüber steht zum Beispiel antirassistisch zu sein, das sehr viel mit Aktion, Selbstpositionierung zu tun hat, aktiv dagegen zu sein, durch Handlung, durch das Sprechen, durch das Aufstehen und zu benennen, dass etwas nicht in Ordnung ist, was eine ganz andere Aktion ist. Und vor allem müssen wir eben Rassismus eben auch verstehen und eben auch lernen, darüber zu sprechen. Am besten unemotional darüber zu sprechen. Die erste Frage, die wir uns stellen können, ist, ja, Rassismus existiert. Woher kommt das denn eigentlich? Und immer wieder werden wir auch damit konfrontiert, dass zum Beispiel Pädagoginnen sagen, ja, wir haben eine Gruppe von Kindern bei uns, die spielen alle total schön miteinander, die sehen überhaupt gar keine Unterschiede. Deswegen haben wir so drei der häufigsten Mythen mal zusammengefasst. Mythos Nummer 1, Kinder sehen keine Unterschiede. Meine Kollegin, die ist Psychologin und hat dann auch verschiedene psychologische Studien angeguckt, die dem nachgegangen sind. Und zwar diese Studie hat Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren genommen und ihnen in einer Studie zum Beispiel Bilder von Bezugspersonen gezeigt und beziehungsweise Bilder von Menschen gezeigt, die ähnlich wie die Bezugspersonen aussahen, also in dem Fall zum Beispiel weiße Frauen. Immer wieder Bilder von weißen Frauen gezeigt und an der Reaktion des Babys, also wir reden von 3 bis 6 Monaten, geguckt, wann langweilt sich das Kind etwa und schaut weg. Und dann haben sie zwischen diesen Bildern ein neues Bild reingesetzt, zum Beispiel von einem weißen Mann. Und anhand dessen haben sie wieder diese Bilder gezeigt und haben an der Reaktion des Babys gesehen, das Kind hat etwas Neues entdeckt, blickte jetzt länger auf dieses Bild und war wieder gefesselt von dem, was passiert. Sie haben diese Bilder immer wieder mit neuen Personen ausgetauscht, entlang von Hautfarbe, Geschlecht, aber auch Alter. Und konnten eben an den Reaktionen des Babys erkennen, Kinder erkennen sehr wohl, Hautfarben, also Unterschiede basieren darauf, Alter und Geschlecht. Warum ist das so? Das ist so, dass für Kinder in dem Alter die Bezugspersonen essentiell sind. Sie garantieren ihnen das Überleben. Das heißt, Menschen, die ähnlich sind wie ihre Bezugsperson, sind eben Menschen, die ihnen einfach vertrauter sind. Und wenn da Abweichungen von kommen, dann reagieren sie entsprechend darauf. Das heißt, diese Studie konnte zeigen, dass Kinder sehr wohl Unterschiede sehen. Das ist auch okay und das ist normal. Wie gesagt, das müssen sie. Und das heißt aber natürlich noch nicht, dass es kleine Rassistinnen sind, sondern einfach nur, die Augen funktionieren, die emotionale Bindung ist da und sie wissen, was sie tun müssen, damit sie überleben. Mythos Nummer 2. Ja, okay, dann Kinder sehen vielleicht Unterschiede, aber sie haben keine Vorurteile. Hier seht ihr einen Psychologen, Kenneth, und hier ein Kind mit Puppen, die gleich designt sind. Einmal eine weiße Puppe und einmal eine schwarze Puppe. Habt ihr von dem Doll-Test schon gehört? Oder wer hat noch nicht gehört von dem Doll-Test? Das ist eine psychologische Studie, die in den 40er Jahren in den USA durchgeführt wurde. Und zwar um zu untersuchen, in einer hochgradig rassistischen Gesellschaft wie die USA der 40er Jahre, in dem eben schwarze Kinder aufwachsen, wollte eben dieses Psychologenpaar herausfinden, was wissen denn die Kinder eigentlich über den Rassismus, der in der Gesellschaft funktioniert. Sie wachsen in Elternhäusern auf, in denen sie geliebt werden. Elternhäuser, die ihnen sicherlich auch sagen, wie toll sie sind, wie schön sie sind, wie klug und so weiter. Und was für einen Effekt hat trotzdem eine Gesellschaft auf diese Kinder, in der sie eben gegenteilige Informationen und Feedbacks von der Gesellschaft erhalten? Dafür haben die Psychologinnen eben diese zwei Puppen den Kindern hingestellt. Also wie gesagt, die erste Studie wurde mit schwarzen Kindern durchgeführt. Und den Kindern wurde immer Fragen gestellt. Okay, wer ist die schöne Puppe? Welche Puppe ist gut? Welche Puppe ist klug? Welche Puppe ist schön? Und so weiter. Und entsprechend auch, welche Puppe ist nicht so schön? Welche ist dumm? Welche ist eben hässlich? Und die schwarzen Kinder haben eben mehrheitlich bei den positiven Attributen auf die weiße Puppe gezeigt, bei den negativen Attributen auf die schwarzen Puppen gezeigt. Ich spiele mal den Film ab und beschreibe weiter, was da passiert. Genau, der Test wurde in der Zeit an ganz verschiedenen Orten, also nicht nur in den USA, in dem Fall eben auch in Italien,
quale bambola è abgespielt. Bianca?
Welche Puppe ist die weiße Puppe? Das heißt, Kinder kennen schon die Hautfarbe und
quale
können es auch benennen.
Nera?
Welche ist die schwarze Puppe?
Quale delle due?
Welche ist die schöne Puppe?
Questa.
Qual è quella bella? Qual è quella brutta?
Welche ist hässlich?
E qual è quella buona?
Welche ist die nette Puppe?
Quale è cattiva?
Welche ist die böse Puppe?
Qual è buona?
Welche ist die gute Puppe?
Perché è buona?
Warum ist sie gut? Weil sie blaue Augen hat.
Quale è cattiva?
Welche ist die böse Puppe?
Perché è cattiva?
Warum ist sie böse?
Perché tutto nero.
Weil sie schwarz ist.
E qual è la bambola?
Und welche Puppe sieht aus wie du? Wir sprechen auch gerne Triggerwarnung an, weil die total schmerzhaft auch zu sehen ist. Aber die Studie konnte eben beweisen, die Kinder sehen sehr wohl Unterschiede und haben aber auch schon alles Wissen und Vorurteile, die eine Gesellschaft über schwarze Menschen, in dem Fall auch über sie selbst hat, eben auch schon gelernt. Also was ist die gute, wer ist die gute Person, wer ist die schöne Person, wer ist die kluge Person, das eben mit weißen Menschen oder Weißsein zu assoziieren und negative Attribute eben auch schwarzen Menschen oder ja, mit Schwarzsein zu assoziieren. Und gerade die letzte Frage, die dann auch nochmal fragt, okay, welche Puppe sieht denn aus wie du? Und da können ja die Kinder sehr klar identifizieren, okay, ich soll diese Puppe identifizieren. Und damit ist auch klar, die Kinder haben das ganze Wissen erlernt und können auch sich in dem Moment, also diese ganzen negativen Attribute auch auf sich selbst übertragen, beziehungsweise sich damit identifizieren, leider. Und damit auch sozusagen den Mythos hinterlegen, sorry, das ist jetzt die falsche Richtung, dass die Kinder Unterschiede sehr wohl sehen und aber auch Vorurteile schon erlernt haben von der Gesellschaft. Die Frage dann, ein dritter Mythos ist, okay, die Vorurteile, die Kinder haben, haben sie sicherlich dann aber von den Eltern gelernt, die ne, stramme Nazis haben denen schon eingetrichtert, das ist gut und das ist schlecht, von dem sie sagt, nee, so leicht ist es eben nicht. Also diese Kinder haben ja nicht von ihren Eltern gelernt, dass sie die Hässlichen und so weiter sind. Das heißt, eine Psychologin Christensen hat eben herausgefunden und das auch mit dem Titel The Secret Education betitelt, auch gesagt, nee, es gibt eben auch Wissensbestände, die nonverbal sind. Und zwar, wir laufen durch die Straßen und sehen Dinge und lernen entlang dessen, was wir sehen, auch die Realität zu verstehen. Beispielsweise erzähle ich gerne, in Berlin wird sehr gerne gewählt, weil Wahlen nicht funktionieren und dann Wiederholungswahlen und ständig irgendwelche Wahlen haben wir dann. Und ich laufe mit meinem Kind entlang von Wahlplakaten. Da steht viel über Migration in diesen Tagen. Das Kind, weil es sind Fremdbezeichnungen. Ich sage ja nicht zu meinem Kind, du bist Migrantin, ich bin Migrantin. Und das denken Menschen über migrantische Menschen, sondern sie läuft und liest Remigration. Was heißt das denn eigentlich? Wer ist denn eigentlich damit gemeint? Böse Menschen? Nee. Ja, wer sind denn Migrantinnen? Ja, ich glaube per Definition du und ich. So. Und sie läuft ganz viel und sieht diese Dinge. Wir reden nicht immer über alles, was sie sieht. Die meisten Dinge, die sie sieht, sehe ich nicht oder ich bin nicht dabei. Und, aber all diese Informationen geben eben auch den Kindern einen Wissensbestand mit. Hier habe ich zum Beispiel ganz frisch fotografiert. Häschenparty. Wessen Körper wird im öffentlichen Raum so abgebildet? Auch da wird viel gelernt über weibliche Körper und Öffentlichkeit. Das Bild von den zwei Planeten oder von den zwei Globus-Mehrzahl ist Globu. Okay, danke. Genau, hatte Marketing-Negativpreis bekommen. Warum? Weil ganz tolle Marketer meinten, es gibt natürlich ein Planet in Blau, unsere schöne blaue Erde. Das lesen wir jetzt mal entlang von Gender und das steht, ist natürlich für die Jungs. Und dann müssen wir natürlich entsprechend auch einen Globus für Mädchen entwerfen, in Pink. Wenn man darauf schaut, tauchen auf diesem Globus natürlich nicht nur die Erde verfärbt sich pink, sondern auch plötzlich gibt es Einhörner und Feen auf diesem Globus. Also von klein an werden Kinder, vor allem Mädchen, für dumm verkauft. Ne? Auch das lernen Kinder, rosa, Mädchen, alles nicht so ernst zu nehmen. Zu Weihnachten, Brot für die Welt und andere, haben dann die Plakate, wer sind die Heldenfiguren und wer muss gerettet werden? Wie werden schwarze Kinder auf diesen Plakaten abgebildet? Gerne mit Fliege und Schmutz im Gesicht, um nochmal armseliger zu wirken. Auch das sehen schwarze Kinder auch und müssen verstehen, was heißt das denn eigentlich, wenn ich in der Gesellschaft laufe und solche Bilder sehe. Das heißt, all diese Bilder, was sie hören, wo sie leben, wer arbeitet, in welchen Jobs? Wer putzt in der Schule oder in der Kita? Wo gehen wir einkaufen? Welche Berufe sehe ich um mich herum und wer füllt diese Berufe aus? All das sind eben nonverbale Informationen, die die Kinder lernen und daraus eben auch Rückschlüsse ziehen. The Secret Education. Auch daraus lernen Kinder sehr viel Vorurteile und kennen. So. Jetzt haben wir gelernt, wo Kinder ihr Wissen herhaben, auch wir und unser inneres Kind hat diese ganzen Informationen daraus gezogen. Das heißt, wenn wir über Rassismus sprechen, ist es total wichtig, auch zu überlegen, wo stehe ich denn heute? Was weiß ich eigentlich zu diesem Thema? Und wer bin ich denn eigentlich, wenn ich über dieses Thema spreche? Deswegen auch wichtig, über Diversität und Vielfalt zu sprechen. Anhand dieser Diversitätsrats. Das kann man so lesen, dass in der Mitte, sozusagen, wo die Achse sich trifft, steht die Persönlichkeit, die wir alle haben. Das macht uns zu diesem einzigartigen Person, der wir sind. Das ist unveränderbar, so wie wir so sind. Dem angelegt sind verschiedene, verschiedene Schichten, zum Beispiel die blaue Schicht, Alter, sexuelle Orientierung. Die wird als nahezu unveränderbar gesehen. Zum Beispiel ethnische Herkunft, mein Alter. Ich bin in einem bestimmten Jahr geboren. Ich kann kein Gen Z mehr sein, dafür bin ich zu alt. Ich kann kein Boomerin sein, dafür bin ich zu jung. Ich bin in der Zeit geboren, in der ich geboren bin. Da kann ich nichts ändern, außer vielleicht, wenn ich mal, weiß ich nicht, für irgendwas mein Pass fake. Aber Fakt ist, ich wurde geprägt, wie ich geprägt wurde. Ich bin noch aufgewachsen in den 80er Jahren, noch im Rahmen des Kalten Krieges. Ich bin westdeutsch sozialisiert. Das merke ich in Berlin sehr stark. Ich habe eine bestimmte körperliche und geistige Fähigkeit. Ich habe eine bestimmte Größe. Da kann ich nicht mehr viel tun. Ich werde auch nicht mehr wachsen, glaube ich. Ich habe eine Hautfarbe. Die wird graduell vielleicht heller und dunkler, variierend zwischen Winter und Sommer, aber da wird sich auch nicht viel verändern und so weiter. Das heißt, anhand dieser Merkmale fokussieren sich sehr viele Diskriminierungsmomente, basierend auf mein Geschlecht, basierend auf meiner Hautfarbe oder meine ethnische Herkunft, meine körperliche und geistige Fähigkeit, auch Alter. Ne? Wenn wir zum Beispiel daran denken, Wahlrecht, wurde ja oft gesagt, ab 18 zu den EU-Wahlen dürfen dann ab 16 auch nicht in allen europäischen Ländern gewählt werden. Das heißt, da gibt es auch Alter betreffend verschiedene Formen von Diskriminierung, sexuelle Orientierung. Da orientieren sich die veränderbaren, leicht veränderbaren Kategorien, aber vor allem auch die Diskriminierungsmomente sehr stark. Und außen sind verschiedene änderbare Kriterien, die eben uns auch zeigen, Religion. Natürlich ist Religion nicht per se ein Diskriminierungsmoment, nur in einer meist christlich sozialisierten Mehrheitsgesellschaft erleben eben Menschen, die eben nicht christlich sind, durchaus Diskriminierungsmomente. Wie schon gesagt hat, auch Wohnort. Ich wohne in Berlin. Auch das kann natürlich bezüglich, na, zum Beispiel Beamte und was sie verdienen, macht es sicherlich auch einen Unterschied zu, im Vergleich zum Beispiel zu München oder Stuttgart, wo ich herkomme, welchen Bildungsgrad ich habe. Das sind alles Dinge, die eben auch für mich Diskriminierungsmomente haben können, aber natürlich kann ich immer noch meinen Bildungsweg verlängern, ich kann noch mehr dazulernen und entsprechend mich da auch besser noch aufstellen. Das heißt, diese Scheibe verdeutlicht eben sehr stark, wir sind so viele Dinge auch immer gleichzeitig. Auch Menschen, die diskriminiert werden, zum Beispiel ich, ne, Rassismuserfahrung mache, gleichzeitig bin ich natürlich auch die Person, die ein Akademikerkind bin. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. In Deutschland ist es fast ein Garant dafür, dass wenn die Eltern eine akademische Ausbildung haben, dass auch die Kinder höhere Chancen haben, eine akademische Ausbildung zu erhalten. Das heißt, auch da bin ich die privilegierte Person gleichzeitig. Das heißt, wenn man mich anblickt, wisst ihr nur sehr wenig von dem, basierend auf, ich bin eine schwarze Frau, Aber darüber hinaus gibt es viele Momente, die uns verbinden oder auch teilen. Also nicht nur entlang von Nationalität oder vielleicht Bildungsgrad. Vielleicht sind wir beide Italien-Liebhaberinnen, ist ja hier um die Ecke. Oder eben multilingual, auch das. Und so weiter. Das heißt, für uns ist total wichtig, in Bezug auf Diversität und Vielfalt auch darauf zu achten, Menschen nicht in Stereotype und in Schubladen zu stecken, in der eben eine Dimension von ihnen einfach sehr groß gezeichnet wird und andere Ebenen überhaupt nicht mehr gesehen wird, sondern ganz klar ist, nee, wir wissen sehr viel und lohnt sich und es ist wichtig, dass wir da auch viel stärker nochmal auf die verschiedenen Ebenen von Menschen und auch von Kindern achten. Und wir alle kommen mit verschiedenem Wissen auf diese Welt, ne? Und haben auch uns schon verschiedene Fragen gestellt. Vielleicht sind wir die Person, die gesagt haben, welche Rolle spiele ich eigentlich in einer Struktur von Rassismus, ne? Oder welche Vorurteile über Menschen wie mich, wie der Herr sich fragt, habe ich in meiner Kindheit internalisiert. Ich bin auch aufgewachsen und es wurde über Ausländer gesprochen. Vielleicht habe ich mich darin erkannt in bestimmten Momenten, vielleicht auch nicht. Aber auch, ich habe dieses Wissen irgendwo in mir und auch das prägt natürlich ein Bild von ausländischen Menschen in mir. Und das sind eben Fragen, die wir uns alle stellen können. Was habe ich überhaupt in der Kindheit über Rassismus gelernt? In den 80er Jahren wurde nicht über Rassismus gesprochen. Wir hatten keine Worte dafür. Wir haben vielleicht über Ausländerfeindlichkeit gesprochen, aber nicht alle von uns waren Ausländerinnen. Wir hatten trotzdem deutschen Pass. Das heißt, auch das zu verstehen, ich habe einen deutschen Pass, aber trotzdem bezeichne ich mich vielleicht eventuell selbst als Ausländerin. Was heißt das denn? Inzwischen gibt es denn die Bezeichnung, okay, du bezeichnest dich so, weil du Erfahrungen machst, in der du ausgegrenzt wirst und in der dein Deutschsein nicht anerkannt wird. Früher war das nicht so. Wir konnten über viele Dinge nicht reden und haben viele Dinge auch nicht gelernt. Wann und wie wurde mir bewusst, dass ich weiß bin? Sind sich weißen Menschen bewusst? Und seit wann, dass sie weiß sind? Ich bin schon immer mir bewusst gewesen, dass ich schwarz bin. Weiß wurde mir immer gesagt. Und welche Stereotypen habe ich über schwarze Menschen in meiner Kindheit und auch gegenwärtig gelernt? Das heißt, auch da, Sprache ist ein großes Feld. Wie sprechen wir? Welche Begriffe nutzen wir? Menschen of color, sagen wir heute, für Menschen, die nicht weiß sind. Das gab es früher nicht. Da wurden andere Bezeichnungen gewählt. Und bis heute ist es so, dass wir in sehr vielen Kinderbüchern und Kinderliedern immer noch sehr viele rassistische alte Bezeichnungen haben. Bestimmte Dinge benennen wir und haben uns auch wenig gefragt, woher wissen wir eigentlich oder woher haben wir diese Bezeichnungen, diese Begriffe, haben wir die je hinterfragt? Und wenn ich darauf hingewiesen werde, dass bestimmte Begriffe vielleicht problematisch sind, welche Gefühle habe ich denn da? Fühle ich mich verunsichert? Gehe ich in eine Abwehr? Habe ich da einen Reflex zu erwidern? Ja, aber meine Freundin, mein Freund hat aber kein Problem damit und mich dadurch rausreden zu können. Gerade auch im Umgang mit Kinderbuchklassikern hören wir immer wieder, ja, ich würde total gerne die Bücher aus meiner Kindheit meinem Kind weitergeben, weil die sind literarisch einfach total schön und richtig gut. Ich empfehle euch, lest diese Bücher nochmal durch, bevor ihr mit den Kindern darüber sprecht oder mit den Kindern diese Bücher liest, weil häufig spielt da unsere Nostalgie eine ganz große Rolle. Wir erinnern uns aus Jahrzehnten der Perspektive und wie gesagt, die Welt hat sich sehr schnell verändert und sehen plötzlich Bilder, in denen Eltern ihren Kindern einen Watschen geben und das nicht problematisieren. Ich habe da eine Anekdote, die ich immer gerne erzähle. Die berühmte Pippi. Ich dachte so, ist problematisch, wissen wir. Ich hole mir die englische Ausgabe und versuche dieses Buch, vielleicht ist es die deutsche Sprache, die schwierig ist. Also wird Pippi eingeführt, läuft an den zwei Nachbarskindern vorbei, Annika Tommy. Tommy und Annika. Und zuerst läuft sie rückwärts und auf den Händen und so weiter. Also im Grunde soll Pippi als Charakter eingeführt werden, die eben sehr fantasiereich und sehr anders ist, eben wie die zwei Nachbarskinder. Als die Kinder das sehen, fragen sie, warum machst du das? Und Pippi sagt, ja, das ist, weil ich so lange in Indien war. Und in Indien machen die Menschen, sag ich mal, laufen immer auf den Händen. Okay. Das nächste Mal, warum läufst du rückwärts? Ja, ich war so lange irgendwo in Lateinamerika. Da machen das die Menschen immer so. Und der dritte Antwort auf, die Kinder haben schon erkannt, ach, das stimmt doch nicht, du lügst, ne? Und dann sagt sie, ja, ich habe zu lange in Kongo verbracht. Da lügen die Kinder von morgens bis abends und das hat sich halt auf mich übergefärbt. Ich so, als ich das schon versuchte zu lesen, war ich dann so, nee, ich kann das nicht sagen, weil mein Kind kennt Kongo nicht. Das ist vielleicht die einzige Story, die sie je über den Kongo lesen wird. Und Afrika ist ein fantastischer Ort. Ganz viele Geschichten gibt es über diesen Kontinent. Ich möchte nicht, dass sie eine solche Lüge erfährt und es nicht hinterfragt. Also muss ich ihr einen Referenzraum geben, dass sie versteht, worum es geht. Also las ich vor. Ja, ich war zu lange in Deutschland. Da lügen die Menschen von morgens bis abends. Das hat sich auf mich übergefärbt. Das Kind ist empört. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wie kommt Pippi auf die Idee? Ja, und das ist es halt. Da hatte eben auch eine Fünfjährige die Möglichkeit zu verstehen, da stimmt doch was nicht mit dieser Pippi, weil es ein Referenzraum war, der für sie verständlich war. In Kongo, wer weiß, ich meine, in dem Alter glauben sie auch an den Mann im Mond und so weiter. Deswegen, auch da ist es so, Kinderbuchklassiker, es lohnt sich noch mal reinzugucken, ob die Geschichten auch heute noch so gut sind, wie wir sie in unserer Erinnerung haben. Es gibt viele sprachlich, inhaltlich Bilder, die wir so, glaube ich, nicht eins zu eins übersetzen möchten für die Kinder. Raoul Krauthausen war ja schon da, habe ich gehört und habe von ihm auch diesen Zitat, warum ist es wichtig, mit Kindern über Rassismus auch zu sprechen und sie dafür zu stärken, diesen Zitat. Ich selbst verbinde eher negative Kindheitserfahrungen mit Büchern, dass ich von meiner Umwelt möglicherweise als andersartig und als Belastung gesehen werden könnte, wurde mir erst durch ein Kinderbuch bewusst. Ich fühlte mich beschämt nach der Lektüre. Da auch zu gucken, was für Bilder, vermeintlich vielleicht auch tolle Bild, Idee von, wir möchten Kindern zeigen, wie wichtig es ist, vielleicht einen Mensch mit Behinderung zu unterstützen und so weiter. Aber dadurch eben auch ein Bild zu zeichnen, in dem können sich die sogenannten Betroffenen überhaupt positiv mit diesen Bildern identifizieren oder eben auch nicht. Genau. Und auch da die Autorin oben, die meinte auch so, auch sie hat eben in den Filmen und in den Büchern, die sie begleitet haben in ihrer Kindheit, eben immer nur weiße Helden- und Heldinnenfiguren gesehen und fragte ihre Mutter, wann werde ich denn endlich weiß, damit ich eben auch diese Heldin sein kann, die sie immer gesehen hat und sich da eben nie mitgedacht gefühlt hat. So, was tun wir jetzt, wenn ein rassistischer Vorfall passiert ist? Das Erste, was wir sagen, ist, anfangen, über das Thema zu sprechen, und zwar entemotionalisiert. Wie machen wir das? Bücher lesen beispielsweise. Bücher lesen, in der Diversität normalisiert abgebildet ist, in dem alle Kinder sich dann und wann als Helden und Heldinnen wiedererkennen können. Auch thematisieren, Ramadan ist ja jetzt erst frisch vorbei. Gibt es in den Einrichtungen Bücher, die darüber, um einfach den Kindern auch das Gefühl zu geben, ich weiß, es ist gerade die beste Zeit im Jahr, ähnlich wie die Adventszeit für christliche Kinder. Können wir sie da begleiten, wenn das gerade stattfindet? Findet das zum Beispiel in pädagogischen Einrichtungen statt, dass diese Freude auch mitgetragen wird? Dass sie auch sehen, das ist nicht nur für mich und meine Familie relevant, sondern an dem Ort, an dem ich ja mit die längste Zeit verbringe am Tag. können wir Bücher, auch weißen Kindern Bücher zeigen, indem sie schwarze Helden und Heldinnen sehen und Geschichten sehen, indem sie sie normalisiert sehen und sie als Helden anerkennen und eben sehen, dass sie ganz genau sind wie sie. Wie gesagt, Abenteuer erleben, Streit haben wie alle anderen, Träume haben wie alle anderen und einfach nur existieren in ihrer Welt. Auch und vor allem dann, wenn sie tatsächlich in ihrem Umfeld keine anderen schwarzen Menschen kennen. Das darf keine Entschuldigung sein, zu sagen, nee, bei uns gibt's keine Kinder of Color, entsprechend ist es nicht Thema für uns. Dann umso mehr ist es Thema, darüber zu sprechen und auch zu zeigen, dass Menschen existieren, die eben auch anders sind und dass das Anderssein aber nicht der Fokus oder der Kern der Beziehung sein muss, sondern einfach eine Begegnung auf Augenhöhe wichtig ist. Und wenn dann etwas passiert, was tun wir dann? Wir sprechen darüber. Wir haben hier mal einen Vorschlag aufgeschrieben, wie könnte ein solches Gespräch aussehen. Es ist wichtig, dass Kinder früh auch lernen zu erkennen, was Rassismus ist. Und darüber gibt es ganz tolle Bücher, die eben auch niedrigschwellig zum Beispiel aufzeigen, was diese Struktur tut. Es gibt zum Beispiel eine Kinderbuchreihe Little People, Big Dreams. Da werden ganz viele tolle Biografien aufgegriffen von Rosa Parks über Pelé oder Martin Luther King, Nelson Mandela. Also tolle Menschen, die sich gegen Rassismus eingesetzt haben. Ganz niedrigschwellig für Kinder, für das Alter ab 3 Jahren. Das heißt, es ist möglich, mit Kindern dieses Thema anzugehen. Und Kinder haben ein ganz starkes Gerechtigkeitsgefühl. Das kann nämlich mit aufgegriffen werden, um mit ihnen dieses Thema zu besprechen und auch aktiv darüber zu besprechen. Es gibt eine weiße Hautfarbe, eine schwarze Hautfarbe, aber im Grunde reden wir von einem Spektrum von sehr unterschiedlichen Hautfarben. Einige werden braun in der Sonne, andere knallrot. Einige entwickeln Sommersprossen und so weiter. Das, was unsere Haut heller oder dunkler macht, ist ein Stoff, Melanin. Das ist im Auge, das ist im Haar und das ist auf der Haut. Nichts Kompliziertes. Wir müssen nur da anfangen, darüber zu sprechen. Und da helfen Bücher sehr, sehr gut dabei, Kindern ganz niedrigschwellig und sehr früh mit ihnen über die menschliche Diversität eben auch zu sprechen. Das heißt, wenn etwas vorgefallen ist, ist es sehr wichtig und offen, auch erstmal das anzusprechen, was ist vorgefallen und vor allem zuhören. Was hat das Kind überhaupt verstanden? Versteht es überhaupt, was da passiert ist? Und auch sehr ehrlich sein, ne? Wenn auch man selber nicht weiß, was man tun kann, auch einfach zu sagen, es tut mir leid, lass uns doch zusammen mal nachgucken. Was ist denn Rassismus in dem Moment, wenn das zum Beispiel der Vorfall ist? Wie können wir das nächstes Mal besser machen? Drittens, auch besprechen, was wir gegen Rassismus tun können. Also wie gesagt, Rosa Parks ist einfach sitzen geblieben. Und das war auch schon eine sehr, sehr starke und wichtige Aktion, die die Bürgerrechtsbewegung in Kraft gesetzt hat. Es gibt Demonstrationen, es gibt viele unterschiedliche Dinge, die wir tun können, um uns gegen Rassismus einzusetzen, um auch aus der Ohnmacht rauszukommen. Ich möchte etwas tun. Und dann eben auch rausfinden, hat das Kind eben Vorurteile oder nicht. Das ist immer schwierig. Bei schwarzen Kindern oder Kinder of Color ist es ganz viel entlang von, sie sind nicht mehr glücklich in ihrer Haut, sprichwörtlich in ihrer Haut, mit ihren Haaren. Sie möchten bestimmte Frisuren nicht mehr tragen und so weiter. Das heißt, darin gibt es auch schon Momente, dass sie sich selbst schon in einem negativen Bild sehen und da ganz stark eben auch schon darauf reagieren. Aber das Gleiche eben auch bei weißen Kindern. Ne? Wenn man da mal guckt, gibt es da auch schon so Assoziationen, dass sie eben vielleicht Hautfarben oder bestimmte Merkmale entlang einer Bewertung sehen. Einfach zuhören erstmal und schauen, was das Kind eben an Bildern und Vorstellungen internalisiert hat. Von Menschen erzählen, am besten auch in Österreich. Welche österreichischen Menschen haben sich eben auch gegen Rassismus eingesetzt? Und was haben sie getan? Sie müssen Namen kennenlernen. Sie müssen wissen, dass es nicht nur fiktiv oder dass es nicht nur Menschen in Büchern sind, sondern ganz konkret Menschen, die mit ihrem Land, ihrer Sprache, ihrer Gesellschaft auch assoziiert werden. Und gerade Punkt 6, auch auf sich selbst achten. Gerade wenn man selbst Mensch of Color ist und selbst Rassismus-Erfahrungen hinter sich hat, dann ist es auch total schwer, weil das tut natürlich extrem weh, wenn wir feststellen, okay, wir können unser eigenes Kind nicht schützen vor dieser Erfahrung und merken eben, dass durch diese, ja, auch rassistisches Erleben eigene Wunden aufgerissen werden. Das heißt, auch da ganz stark darauf achten, auf sich selbst achten und eventuell, wenn was vorgefallen ist und die anderen Eltern gleich in Gespräche reingehen wollen, auch zu sagen, stopp, jetzt kann ich gerade nicht, ich kümmere mich jetzt um mein Kind und brauche jetzt diesen Abstand auch und das ist in Ordnung. Und siebtens auch gucken, wie hat das Gespräch gewirkt. Wir wissen ja, wie Kinder sind, dann hören sie 5 Minuten zu und danach reden die schon wieder über was anderes und für sie ist scheinbar das Thema erledigt. Das ist okay, das muss jetzt nicht in einer Sitzung, so Kind setz dich hin, wir haben was zu besprechen, Modus erfolgen, sondern auch einfach verstehen, es ist ein Marathon, wir nehmen das Gespräch wieder zu einem anderen Zeitpunkt auf. Es soll nicht schwer sein, es soll eher normalisiert werden. Also wir sollten immer wieder darüber sprechen, statt ja, in dieser Schwere und mit dieser ja, vielleicht auch falschen Moment eben auch zu akzeptieren, dass jetzt vielleicht der Zeitpunkt auch wieder vorbei ist und eventuell das Kind jetzt nicht mehr darüber reden möchte, gerade auch wenn es schlechte Erfahrungen gemacht hat und da zu überlegen, ja, vielleicht lassen wir das jetzt und nehmen den Gesprächsfaden wieder auf. Genau. Also was aber total wichtig ist, vielleicht auch abschließend ist, über Rassismus zu sprechen, ist schwer, weil wir haben das nicht gelernt, als wir klein waren. Wir haben jetzt erst im Erwachsenenalter, auch wir Menschen of Color, die das erfahren, gelernt, über Rassismus zu sprechen, gelernt zu verstehen, was überhaupt Rassismus ist, gelernt auch den Schmerz zuzulassen, der passiert und auch gelernt zu sagen, stopp, ich möchte darüber nicht reden oder etwas ist rassistisch. Aber sehr viel häufiger passiert nämlich, dass viele, die gerade Rassismuserfahrung machen, in einen inneren Dialog gehen und ganz lange sich überlegen, ob sie etwas sagen, wie sie etwas sagen. Und wenn sie etwas sagen, auch das nochmal an weiße Menschen rauszugeben, dann ist ganz viel Vorarbeit schon passiert. Das heißt, es ist auch, erfordert wahnsinnig viel Kraft. Es ist ein Moment der Unsicherheit, weil wir wissen nicht, ob wir Menschen um uns haben, die jetzt in Abwehr verfallen, die jetzt in starke Emotionen gehen, die die sich angegriffen fühlen und zurückschlagen. Das heißt, wenn so etwas passiert, auch kurz innehalten, das mitdenken, was passiert ist, also diese ganze inner work, diese ganze inneren Monolog und es stehen zu lassen. Und vielleicht versteht man nicht alles, was gesagt wird und vielleicht verstehen wir auch nicht immer, warum eine bestimmte Sache verletzend wirkt auf die andere Person. Aber es muss auch die andere Person nicht erklären. Aber vielleicht das mitzunehmen und selbst recherchieren oder zu einem anderen Zeitpunkt. Vielleicht gibt es vertraute Personen, mit denen man darüber reden kann. Vielleicht auch einfach Google fragen oder eine andere Suchmaschine. Was ist denn vorgefallen? Ich verstehe das nicht. Warum ist dieser Begriff jetzt ein Problem? Das muss auch einen Mensch of Color nicht erklären müssen. Sie müssen nicht eine Enzyklopädie in sich tragen, in der sie alles erklären können und müssen, was passiert. Und es steht ihnen trotzdem zu sagen, es ist rassistisch, fühlt sich für mich nicht gut an und das einfach ja, anzunehmen. Und das Wichtigste ist, wenn wir können, in Dialog bleiben miteinander. Ich glaube, als Gesellschaft ist es das, was wir brauchen und verlieren, weil auch Menschen müde sind und erschöpft und die Gegenwart sehr schwierig ist und gerade sehr viel Backlash und Rückwärtsbewegungen stattfindet. Aber auch wenn es vermeintlich in der Gegenwart rückwärts geht, wir wissen ja, wenn wir die Statistik der Kinder angucken, wie unsere Gesellschaften sich trotzdem verändern und all das eben auch Allgemeinwissen ist, was wir alle lernen müssen und werden, ob wir es wollen oder nicht. Aber es hilft, wenn wir eben als Gesellschaft gemeinsam diese Lernschritte auch zusammen gehen. Erstmal so viel. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank. Es war wirklich ein extrem starker Vortrag. Da muss man einiges noch wirken lassen. Und es hat auch gewirkt. Ich habe zum Beispiel Ihr Buch gelesen, aber da kommt der Doll-Test vor. Aber wenn man den sieht, das öffnet wirklich die Augen. Also das wirkt, das sitzt. Ja. Ich habe meiner Tochter heute, auch sie ist operiert worden, zum Vorlesen Marita gekauft. Ich werde mir das Buch genauer anschauen. Ja. Ich habe auch Pippi Langstrumpf nicht so in Erinnerung, aber gut, dass Sie darauf aufmerksam machen.
Genau, es lohnt sich wirklich nochmal zu gucken. Also viele Dinge sind auch banal. Also ich war als Kind ein riesen Erich Kästner-Fan. Er spricht von Schuhwichsen und so weiter. Muss ich alles übersetzen heute. Macht auch nicht wirklich Spaß, weil man merkt, die Sprache ist einfach auch veraltet. Und Fakt ist, wissen auch nicht mehr die Eltern, die früher ihre Kinder morgens aus dem Haus geschickt haben. Und bis zum Abend konnten sie unbeaufsichtigt unterwegs sein. Das heißt auch, es gibt ganz viele Bilder drin, die einfach tatsächlich aus einer anderen Zeit sprechen. Was ja in Ordnung ist, aber tatsächlich, es lohnt sich nochmal, die eigene Nostalgie zu konfrontieren. Mhm.
Sie haben den Dialog angesprochen und den wollen wir jetzt eröffnen. Die Diskussion, kleine Spielregel, zeigen Sie bitte deutlich auf und dann kommt mein Kollege Martin Kruger mit dem Mikrofon zu Ihnen. Das hat den Grund, damit wir es dann bei der Aufzeichnung oben haben. Und die Frau Facimbole wird darauf antworten. Ich ziehe mich wieder zurück. Das ist ein Selbstläufer. Gibt es denn schon Fragen? Ich schaue mal in die Runde.
Ich hätte eine Frage und zwar, wir haben einige afrikanische Kinder in der Schule. Und da ist ein Kind dabei, das die anderen mit dem Wort beschimpft, obwohl er selber so ist. Wie würdest du damit umgehen?
Das ist ja der klassische Aneignen, damit andere das nicht gegen einen verwenden können. Als Einrichtung würde ich auf jeden Fall sagen, ist rassistisch, so wie ich ja andere Schimpfwörter ja auch nicht sagen darf. Ne? Also gibt es ja Arten und Weise, in denen klar ist, nee, das geht nicht. Und es gibt Umgangsarten damit, wenn Kinder das trotzdem tun. Und wahrscheinlich werdet ihr auch mit den Eltern arbeiten. Aber einfach ganz klare Regeln, egal für welches Kind, auch dieses Kind darf das nicht benutzen. Es soll eigentlich am besten ja natürlich auch aus dem aktiven Vokabular der Kinder natürlich auch nicht diese Rolle einnehmen, weil natürlich klar ist, das Kind hat es ja gelernt, dass es existiert und dass es Wirbel verursacht und wendet das gegenüber anderen an, aber klar, ne, es wird ja immer wieder Hip-Hop und so weiter als Referenz genannt, in der natürlich auch schwarze Menschen sich auch entlang dessen bezeichnen. Es ist eben ein schmaler Grat, wenn eben in dem Moment ja nicht nur schwarze Menschen in dem Raum sind. Also deswegen, ich würde es aus der Einrichtung schauen, dass das eben verschwindet. Und dann weiß ich nicht, wie ihr das mit dem Kind besprechen könnt, dass es, auch wenn es für das Kind in Ordnung ist, für die anderen vielleicht nicht in Ordnung ist, dass es erwähnt wird und dass es überhaupt so aktiv zirkuliert in eurem Gruppe oder in der Klasse. Also, dass da eben auch Konsequenzen gibt, also pädagogischer Art, ne, für die Nutzung eben dieser Begriffe. Aber ernst nehmen, dass es nicht in Ordnung ist.
Also ich habe gerade so eine Flashback-Erinnerung. Und zwar waren wir damals essen. Mein kleiner Bruder, der war 3, 4 vielleicht. Meine Schwester und die beste Freundin von meiner Schwester und halt meine Oma. Und die beste Freundin meiner Schwester kommt aus Eritrea und hat auch eine dunklere Haut. Und mein Bruder, ganz unschuldig, hat sie dann gefragt, ja, warum bist du eigentlich schwarz und ich bin weiß? Und meine Oma war voll überfordert und hat dann halt gemeint, ja, es gibt halt Schokokinder und es gibt Vanillekinder. Also ich habe damals eine süße Antwort gefunden, aber ich war halt 8. Also, aber wie würden Sie das jetzt halt, wie würden Sie das so einem kleinen dreijährigen Kind jetzt erklären, dass es halt verschiedene Hautfarben gibt?
Mit Melanin. Also ich glaube, und das verbindet ja auch, ne? Das ist jetzt kein Stoff, der jetzt irgendwie nur bei schwarzen Menschen existiert. Also ich sehe sehr viele brünette Menschen, das verbindet uns. Und also in weißer Haut ist ja Melanin auch enthalten, nur eben nicht konzentriert, ne? Und deswegen reagiert dieser Stoff eben auch auf die Sonne. Und nicht, aber wie gesagt, auch braun in den Augen ist es auch, also das ist nicht so Rocket Science. Wir müssen es halt lernen, darüber zu reden, zu erklären. Aber insgesamt, dass es eben Stoffe gibt oder dass es gibt in der Haut, im Haar, in den Augen. Und bei manchen sind da viele und bei anderen halt weniger. Und entsprechend werden die Augen oder die Haare heller oder dunkler. Und bei manchen ist es halt so, wenn die Eltern so waren. Und alle waren mal so. Und je länger man im Kalten ist, hat irgendwas eingesetzt, warum Menschen jetzt in Europa halt heller und immer heller wurden. Also das ist ja ein gradueller Prozess, auch innerhalb der Familie haben auch weiße Menschen unterschiedliche Konzentrationen. Ne? Es gibt die Blonden in der Familie vielleicht und die Brünetten. In Nordeuropa ist es auch nochmal anders als in Südeuropa. Also es gibt, glaube ich, ganz einfache Erklärungsmuster, die auch Vierjährige und Dreijährige verstehen, ohne von Lebensmittelvergleichen zu gehen. Aber das erfahren halt schwarze Kinder sehr häufig. Also wir haben auch von einem Kinderschutzfall gehört, in der ein zweijähriges Kind, also nur nicht drei, das heißt auch noch so, dass die Mutter, also ein schwarzes Kind, die Mutter hörte nur, das Kind redet immer über Schokolade, Schokolade, und die Mutter wusste nicht, was Sache ist und sprach dann mit der Erzieherin. Und das Unwissen ist dann so weit, dass die Erzieherin noch ganz stolz erzählte, ja, wir haben das Kind in die Mitte gesetzt, im Morgenkreis, und alle Kinder durften dieses Kind mal anfassen, um festzustellen, dass es nicht aus Schokolade ist. Also das ist ein Kinderschutzfall, weil dieses Kind lernt mit 2 Jahren, es kann noch nicht mal richtig reden, dass es zum Objekt von weißen Kindern geworden ist. Die müssen jetzt lernen, dass es nicht aus Schokolade ist. Und obwohl, es gibt ja Präventionsgesetze auch, das ist dein Körper, niemand darf an deinen Körper, außer du bist schwarz, dann dürfen alle mal so. Und sie hat natürlich die Kita sofort verlassen, hat sich an die Antidiskriminierungsstelle gewandt. Aber deswegen, es ist, auch das ist ein Trauma, diese Schokoladevergleiche, ne? Für viele Kinder. Ja. Mhm. Hier und hier sehe ich. Ja, und dann. Ja.
Ich bin auch Mama einer schwarzen Tochter. Und dann waren wir mal einkaufen, da war sie 1,5. Und dann kommt eine ältere Dame her und fasst ihr ins Haar. Und ich habe die Dame einfach auch ins Haar gefasst.
Sehr gut.
Und ich glaube, bei der ist was passiert.
Ja.
Bei der Frau.
Ja.
Und jemand dachte, wenn ich jetzt anfange, ihr zu erklären, bringt nichts.
Ja. Nur wollte ich nicht immer in die Haare der Leute. Ja, ja, aber es ist genau so. Wenn man kann eben. Ne?
Ja, zuerst einmal vielen Dank für diesen Input heute Abend.
Danke.
Ich war sehr lange Direktor an einer Schule und bin jetzt auch noch als Lehrer unterwegs, und mir ist es sehr wichtig, in Schulen zu wirken mit dem Thema kein Platz für Rassismus. Hm. Und deswegen habe ich mich eigentlich durch die Initiative der Stadt Dorn, wir mit diesen Bänken kein Platz für Rassismus, wer sie kennt, die haben vor 5 Jahren aufgrund dessen, dass eine Jugendstudie besagt hat, dass es den Jugendlichen wichtig ist, dass alle miteinander können in dieser Stadt Dornbirn, weil ja mehr als 100 Nationen in dieser Stadt Dornbirn auch leben, haben sie das initiiert und haben solche Bänke aufgestellt. Da gibt es tatsächlich auf der Sitzfläche einen Teil, der eben nicht belegt werden kann. Und auf der Rücklehne steht da kein Platz für Rassismus. Das war für mich ein tolles Symbol, dann mit Kindern und Jugendlichen dieses Thema anzugehen. Und ich danke auch dem Tebalu Verlag und allen diesen Büchern und wertvollen Spielsachen und Farben, die es da gibt, weil sie einfach wirklich super einzusetzen sind. Und eigentlich möchte ich den Kindern sagen, es ist ja eigentlich nur Haut. Ja. Und die Kinder sind dann so super und sagen, ja, wichtig ist eigentlich, was da drinnen ist. Das andere ist eigentlich nur Haut. Und ein Buch hat mich jetzt besonders fasziniert in letzter Zeit. Das heißt 9 kleine Menschen.
Ja, kenne ich.
Das ist ziemlich neu.
Ja.
Und ist hervorragend geschrieben, ja, für ganz, ganz kleine Kinder. Und ja, interessanterweise lesen das auch 10-jährige Kinder noch sehr, sehr gerne, weil es darum geht, dass eben 9 Frauen Kinder gebären, die ganz verschieden sind, verschiedene Hautfarben haben, verschieden sind in alle Richtungen und dann aus diesen Kindern eben Menschen werden, die ein Ziel haben, nämlich mehr Toleranz und mehr ein Miteinander.
Ja, tolles Buch, ja. Dankeschön. Ich hoffe, es geht dir besser.
Ja, erstmal sorry für meinen Husten.
Nee, gar nicht.
Ich habe eine Frage, beziehungsweise hätte ich voll gern einen Rat. Also ich gebe auch, wie der Kollege vorne, Workshops. Und hier ist im Raum sitzen ganz viele Mamas, glaube ich, auch mit schwarzen Kindern. Der Bedarf ist groß für solche Workshops. Aber woran ich immer scheitere, ist, dass ich an die Schulen gehe und gerade an Volksschulen, also an Grundschulen, aber dann die Antwort oder das Statement kommt, das betrifft uns nicht, das betrifft uns nicht. Und ich habe selber meinen Sohn, wenn er im Sommer in der Sonne liegt, dann hat er auch einen super Teint, oder? Und auch dieses Farbe wegmachen wollen, ganz extrem, das ist nicht nur bei meinem Kind, sondern bei vielen anderen, oder? Mhm. Und da ist meine Frage, ich komme oft einmal an meine Grenzen, gerade wenn ich mit Direktorinnen oder mit Direktoren rede, dass ich mir dann denke, siehst du es nicht? Also gerade in der Pause, am Schulhof. Und ich glaube, der Bedarf ist sehr, sehr groß. Aber das Erkennen von gewissen Personen, privilegierten Personen in diversen Machtpositionen, sage ich jetzt mal ganz klar, daran scheitert.
Ja, und in der Gegenwart ist es halt immer noch so, dass es sehr stark an Einzelpersonen hängt immer noch, die das Thema vorantreiben, Menschen of Color voll häufig. Und was du beschrieben hast, dass gerade Menschen in den Machtpositionen sitzen, die sozusagen ja in dem Moment das ja auch bewilligen oder nicht, das dann nicht erkennen, weil ich habe dieses Kind nicht oder wir haben das Problem nicht. Was ja Quatsch ist. Also weiß ich ja nicht, wenn ich nicht drüber rede und so. Und dass ein Rassismusverständnis da ist, die entlang von erst muss das Kind in den Brunnen fallen, bevor wir etwas aktiv tun. Aber Präventionsidee ist eigentlich, dass kein Kind oder keine Idee in dem Moment in den Brunnen fällt, bevor wir aktiv werden, ne? Und dass wir da leider in Österreich und in Deutschland auch nicht keine Ausbildungsgrundlage hat, in der es zum Beispiel verpflichtend ist, sich darin weiterzubilden und das mitzudenken oder entsprechend auch in welchem Turnus auch immer sich weiterzubilden. Aber wir merken ja trotzdem, es gibt Konflikte in Schulen und Kitas und Herausforderungen entlang auch von Rassismuserfahrungen oder entlang auch von zum Nahostkonflikt, Konflikte. Das heißt, wir müssen lernen zu verstehen, was leider auch oder auch geopolitisch global passiert, weil es Auswirkungen hat ins Innere. Und das können wir eben nur, wenn wir entsprechend auch verstehen, was eigentlich hier passiert und wer sitzt eben in unseren Schulen oder Kitas und so weiter. Ich kann nur sagen, arbeite weiter und versuche, das weiter zu geben. Und ich meine, die Zeit, also es wird passieren müssen, früher oder später. Aber auch in Deutschland ist es so, dass es immer noch wir Menschen oder auf Pädagoginnen treffen, die sagen, nee, also wir haben nur weiße Kinder, da, wir haben gar keine Diversität. Interessant. Auch als ob weiße Menschen alle null Diversitätsmerkmale haben. Deswegen, ne, wie ich schon gezeigt habe, wir haben trotzdem Klassismus, wir haben ja trotzdem auch Erfahrungen alleinerziehend, ne, Familien und Diversität und so weiter. Das heißt, und Kinder, von denen wir ja nicht wissen, mit wem sie noch in ihrem Leben zu tun haben und entsprechend befähigt werden, auch die Gesellschaft zu verstehen.
Ja, vielleicht nur ergänzend zur Lisabelle, der Vorrednerin. Wir hatten ja das Vergnügen, miteinander selber in einer Klasse zu stehen und ein tolles Projekt miteinander zu machen. Ich denke, es sind viele Pädagoginnen und Pädagogen auch hier am Abend da. Und wenn hier das so dann passiert, dass man morgen in die Schule kommt und darüber spricht und auch Schulleitungen und Lehrerkollegien anspricht, dann glaube ich, dann ist wieder etwas gefallen, nämlich, dass wir das ein bisschen weiterbringen. Mhm. Ich hatte dieses Problem noch nie, liebe Lisabelle. Ich bin jetzt an mehreren Schulen und bin mit offenen Armen aufgenommen worden. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass es das gibt, je nachdem, wie ein Kollegium oder wie eine Schulleitung zusammengesetzt ist. Mhm. Aber bitte die Hoffnung nicht aufgeben. Ich glaube, heute kann wieder etwas passieren, dass Schneebälle wieder in verschiedene Schulen gelangen.
Ja.
Also ich bräuchte auch einen Ratschlag, denn ich bin eine 19-jährige Pädagogin in einem relativ großen Team, wo wir auch ältere Pädagoginnen und Assistenzkräfte haben. Und dort fällt auch öfter das N-Wort oder wenn wir, zum Beispiel ich habe aufmerksam gemacht, dass ich heute auf diese Fortbildung gehe und sie auch persönlich dazu eingeladen. Und da bekam ich relativ wenig Rückmeldung, beziehungsweise ja, ist halt nicht so wichtig, ja, geht schon, ist ja nicht so schlimm und wie könnte ich damit innerhalb unseres Teams umgehen? Also, was könnte ich da besser machen?
Als allererstes sagen wir immer, bildet Banden. Also, wer sind denn die weiteren Kollegen und Kolleginnen um dich herum, die auch sich für das Thema einsetzen und das in die Institution, genau, seid schon mal zu zweit, ne? Arbeit bringt es immer weiter rein, ne? Und insistiert, weil letztendlich ist es ja trotzdem auch so, dass, okay, jetzt geht es halt noch gut, vielleicht passiert irgendwann was, vielleicht kommen auch Eltern dazu. Also ich muss sagen, dass zum Beispiel ich als Mutter sehr wohl sehe, was ich sehe oder nicht sehe. Also wenn ich durch die Regale gucke und sehe, okay, es sind alles weiße Kinder auf allen Büchern, das sagt mir auch schon sehr viel über die Einrichtung und welche Themen in dieser Einrichtung existieren, wo ich auf ein offenes Ohr treffe oder nicht. Und ne, es gibt auf der Symbolebene gibt es auch ganz viele Momente, in denen ihr sagen könnt, okay, ne, wie der Herr auch hier schon gesagt hat, arbeitet trotzdem weiterhin und bringt das rein und habt da auch dieses Wissen auch gegenüber den Kindern am Ende. Das sind ja die Schutzbefohlenen. Und wenn ihr da sie unterstützen könnt mit eurem Know-how, dann ist es ja auch schon viel gewonnen und versucht mehr noch auf eure Seite zu ziehen. So, aber Banden bilden, das ist total wichtig. Und vielleicht gibt es ja auch noch andere Kitas in den Leuten, von denen ihr hört, die da auch noch mal Interesse haben. Vielleicht auch manchmal Eltern, ne, die sagen, okay, irgendwas fühlt sich nicht gut an und ich würde gerne darüber reden. Einfach das auch offen zu zeigen, dass es existiert und dass da auch ja, ein Wissen da ist in der Institution. Ja.
Ich weiß, mit Ratschlägen ist es ein bisschen schwierig, aber ich komme öfters in die Situation, mein Kind ist auch nicht weiß, ich bin weiß, wir sitzen sonntags gemeinsam am Restauranttisch und ein älterer Herr spricht mich an, ist das Ihr Kind? ich habe mir gar nichts dabei gedacht, oder? Habe gesagt, ja, natürlich ist es mein Kind. Dann war der sehr nachdenklich und sagt, okay, dann ist es die Mama. Sag ich, Entschuldigung, was? Ja, die Mama. Sag ich, ja. Ja, von wo kommt die Mama? Sag ich, Österreich, wow. Oder? Und in dem Moment
ist dir erst aufgefallen.
Ist es mir natürlich geschossen, oder? Und dann denke ich mir, gebe mir die Situation jetzt dem Älteren her. Und ich möchte mich ja nicht erklären und rechtfertigen, wie sich unsere Familie zusammensetzt. Und auf der anderen Seite würde ich dem Herrn sehr gerne erklären, egal welche Hautfarbe wir haben, egal wie wir aussehen, wir sind eine Familie. Dann ist die Frau an den Tisch gekommen und mein Sohn. Wir sind alle vier ganz unterschiedliche Farbtypen. Mhm. Das merkt man immer wieder, dass die Leute, man sieht es an den Blicken, oder? Die kriegen nicht zusammen, dass wir eine Familie sind. Gibt es so einen Ratschlag für Ihnen, wo Sie sagen, okay, sich der Diskussion stellen und eben Aufklärungsarbeit machen, dem älteren Herrn sagen, ja, das tut nichts zur Sache oder was auch immer. Dann ist das Kind noch anwesend, oder? Das haben wir dann auch noch nachbesprechen müssen. Sie hat natürlich gesagt,
genau,
Papa, total. Ich bin braun, weil ich so viel an der Sonne gelegen bin. So, oder? Das öffnet ein ganz Riesenfass.
Ja, ich finde es auch immer wieder diese Neugierde faszinierend, in der es ja auch nochmal offensichtlich wird, eine Gruppe, also ne, zwei Erwachsene, zwei Kinder, ich käme ja gar nicht auf die Idee zu fragen. Für mich ist es so, willst du wissen, mit wem ich jetzt Sex hatte damit? Oder was ist die Frage jetzt eigentlich im Raum? Ist ja irgendwie ein bisschen, sind sehr intime Fragen eigentlich, ne? Und wenn man sich jetzt überlegt, vielleicht ist es ja auch ein Adoptivkind, möchte ich das jetzt alles erklären? Also ist schon spannend, wie Menschen plötzlich zu bestimmten Themen die natürliche, sage ich mal, Intimitätsgrenze überschreiten, um dieses Neugierde zu befriedigen. Für mich ist es auch eine, kommt drauf an, wie ich drauf bin, habe ich jetzt Bock, ihm so viel Raum einzugeben in dem Moment? Wie ist mein Kind drauf? Mein Kind hat es natürlich immer gehasst, wenn ich dann irgendwie anfing. Gleichzeitig, heute, sie ist 10, ist sie dann auch diejenige, die sagt, niemand darf irgendwas gegen mich oder irgendwie mich in Frage stellen, weil meine Mutter, die kommt und macht alles, also sie ist total stolz darauf, dass sie weiß, I got her. So, und früher hat sie es gehasst, ne? Diese Aufmerksamkeit und diese Fragen und warum und dies und in die Haare anfassen und so. Für mich ist es wichtig, dass die Kinder eben wissen, es gibt Grenzen und manchmal habe ich Bock drauf, das ist auch okay. Und manchmal habe ich eben keine Lust. Und das muss auch genügen dann in dem Moment. Wenn ich sage, nee, bitte nicht jetzt. Und dann bitte geh. So. Das muss auch reichen. Und ich glaube, wir müssen auch ganz stark, gerade für die, die häufiger in solche Momente reingehen, auch in sich reinhorchen und sagen, habe ich überhaupt Lust gerade auf das wieder? Was sage ich in so einem Moment? Stopp oder jetzt habe ich gerade Bock und wir haben gerade Lust, darüber zu reden oder wir haben Scherze, die wir darüber schon machen. Ist kontextabhängig, ne? Also manchmal sage ich auch so, also mit wem ich jetzt Sex hatte oder was ist die Frage gerade? So, dann ist ganz schnell die Szene zu Ende, ne? Aber das ist ja kontextabhängig, ob das Kind auch da weiß. In Hörweite, ja. Ja. Es gibt keine Patentlösung, ne? Ja. Vielleicht noch eine letzte. Okay. Also wie gesagt, ich habe noch Bücher da. Ich habe auch Flyer für Leute, die wollen, von Tebalu. Genau, hier. Die Kollegin hat es dann mit und ist vorne zu finden. Ich danke euch auch für das aktive Zuhören und für die spannenden Fragen und freue mich, hier bei euch sein zu dürfen.